Ja, ich möchte auch alle begrüßen, die ich noch nicht persönlich gesehen habe. Man hat mir gesagt, letztes Mal hattet ihr einen Starprediger hier. Heute müsst ihr euch mit einem Gastprediger zufrieden geben. Ja, der Starprediger hat über Genesis 1 gesprochen, über die Erschaffung der Welt, über die Bedeutung des Menschen. Birgit hat mich eingeladen, mit euch zusammen Psalm 8 anzuschauen. Auch da geht es um ein ähnliches Thema, aber es wird aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel, da wird berichtet über die Entstehung der Welt, über die Erschaffung des Menschen. Der Psalm, das ist eher ein poetischer Text. Da schaut sich David die Welt an, macht sich seine Gedanken über Gott, über die Menschen und er gebraucht auch Bilder und Vergleiche, um das auszudrücken, was er empfindet. Ich möchte den Psalm 8 erst einmal vorlesen. Ich mache das nach der Luther-Übersetzung, weil ich finde, gerade die Psalmen sind da besonders schön. Wenn ich denn darüber rede, dann gehe ich auf andere Übersetzungen ein, die an manchen Stellen etwas genauer sind. Psalm 8. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Schauen wir uns erst einmal an, wie der Psalm aufgebaut ist. Am Anfang des Psalms ist so eine Art Einleitung. Da erfahren wir, dass dieser Psalm von David stammt. Ich denke, der dürfte euch allen bekannt sein, der David. Und er ist für einen Chorleiter bestimmt. Wir können also davon ausgehen, dass David diesen Psalm gedichtet hat, vielleicht auch eine Melodie dazu komponiert. Und dann hat er das dem Leiter des Tempelchores übergeben. Der konnte das dann noch arrangieren und so zubereiten, dass er vom Tempelchor im Gottesdienst gesungen werden konnte. Und dann ist ja noch ein Ausdruck, von dem man gar nicht so genau weiß, was er eigentlich bedeutet. Auf der Gittit oder auf gittische Weise. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, ist das auch anders ausgedrückt. Die Gittit, das kann ein Musikinstrument sein, von dem man heute allerdings nicht mehr weiß, wie es ausgesehen hat. Oder es kann eine bestimmte Melodie sein. Eine Melodie, die man entweder in der Stadt Gat besonders gerne gesungen hat oder ein Lied, das bei der Weinlese gesungen wurde. Also wir wissen nicht mehr genau, was es ist. Hat für den Inhalt des Psalms eigentlich auch keine Bedeutung. Nach dieser Einleitung kommt so eine Art Rahmen um diesen Psalm herum. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Dieser Vers steht am Anfang und am Ende des Psalms. Der Psalm ist also davon eingerahmt. Am Anfang und am Ende des Psalms steht der Lobpreis Gottes. David ist tief beeindruckt von Gott. Das Wort, das hier mit herrlich übersetzt ist, bezeichnet jemand, der groß, der mächtig ist. Er ist majestätisch, allem anderen überlegen. David ist überwältigt von Gottes Herrlichkeit. Je mehr er sich umschaut und je mehr er über Gott nachdenkt, desto mehr erkennt er von Gottes Größe, von seiner Macht, von seiner Weisheit. Und er ist tief innerlich ergriffen davon. Er kann nur sagen, Gott wow, wie großartig bist du. Nachts zum Beispiel betrachtete David den Himmel. Gerade in der Zeit, als er die Schafe seines Vaters hütete, war er oft nachts draußen. Er war im Freien und hat den Sternenhimmel beobachtet. Er hat gesehen, wie der ganze Himmel übersät ist mit Millionen von Sternen. Er hat den Mond gesehen, der Nacht für Nacht regelmäßig seine Bahn zieht, wie er in regelmäßigen Abständen aufgeht und zunimmt und abnimmt. Und er hat gesehen, dass dieser ganze Sternenhimmel wie ein gigantisches Uhrwerk ist, wo jeder einzelne Stern seinen Platz und seine Bahn hat. Wenn wir vom heutigen Stand der Wissenschaft ausgehen, dann hat David eigentlich kaum etwas von diesem Himmel gewusst. Was er sah, war eigentlich nur ein Mini-Abschnitt vom gesamten Universum. Und wenn David schon von dem, was er sah, überwältigt war, wie sehr müssten wir dann überwältigt sein, wo wir mit unseren gigantischen Riesenteleskopen, mit unseren Satelliten, mit unseren Weltraumkameras viel mehr über das Universum wissen als David. Heute wissen wir, dass das Universum aus unzähligen Galaxien besteht. Eine Galaxie, das ist eine Ansammlung von Sternen, von anderer Materie, von Gasen, die ständig rotieren. Die Galaxie, die, in der wir leben, nennt man die Milchstraße. Auf Englisch Milky Way. Also wenn ihr Milky Way esst wieder mal, dann denkt an diese Predigt. In unserem Sonnensystem können wir das nächste Bild sehen. Da dieser Pfeil zeigt unser Sonnensystem innerhalb der Milchstraße. Also unsere Erde, die Sonne, Mond, die Planeten, die wir so kennen, ist dieses kleine winzige Ding, das der Pfeil zeigt. Man geht davon aus, dass unsere Milchstraße 100 Milliarden bis 300 Milliarden Sterne enthält. Ihr wisst sicher, dass die Entfernungen im Weltraum so groß sind, dass man sie in Lichtjahren misst. Also die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Jetzt stellt euch vor, ihr steht rein theoretisch an einem Ende der Milchstraße. Ein Freund von euch steht am anderen Ende und ihr wollt ihm ein Zeichen mit der Taschenlampe geben. Ihr knipst eure Taschenlampe an, das Licht der Taschenlampe rast mit 300.000 Kilometer pro Sekunde durch die Milchstraße, bis es bei eurem Freund ankommt, sind 100.000 Jahre vergangen. Ich habe bis jetzt nur von unserer Galaxie gesprochen. Wir haben heute die technischen Möglichkeiten mit Teleskopen, Kameras und allem Möglichen, 10 Milliarden Galaxien zu sehen. Manche Astronomen nehmen an, dass es um die 100 Milliarden Galaxien gibt. Ich habe auf YouTube einen Film gefunden, es soll einen kleinen Eindruck über den Weltraum vermitteln. Diejenigen, die das jetzt nur als Datei hören, die können bei YouTube kosmische Größenverhältnisse angeben, dann müssen sie das finden. Das ist der Mond, den wir nachts sehen. Dann werden hier verschiedene Planeten gezeigt: Merkur, Mars, Venus, die Erde. Es kommen noch einige andere Planeten und Sterne. Sonne. Ja, hier kommt dieser VY Canis Majoris. Das ist der größte Stern, dessen Größe bekannt oder abschätzbar ist. Dieser kleine Punkt ist im Vergleich zu diesem Stern unsere Erde. Sein Durchmesser ist 2 Milliarden 800 Millionen Kilometer. Um sich das vorzustellen, stellt euch ein Passagierflugzeug vor, das mit 900 Stundenkilometer über die Oberfläche dieses Sterns fliegt. Dieses Flugzeug bräuchte 1100 Jahre, um diesen Stern einmal zu umrunden. Und doch ist der Stern nur ein winziger Punkt unter den Milliarden von Sternen, die unsere Galaxie bilden. Es gibt aber 100 Milliarden von Galaxien. Und dann heißt es hier noch, du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Wie gesagt, von diesem Universum hat David nur einen winzig kleinen Teil gesehen. Aber schon dieser winzige Teil überwältigt ihn so, dass er schreibt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du dir bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Wenn wir das rein wissenschaftlich beantworten, muss man sagen, wir Menschen sind nichts. Wir sind ein Nichts von einem Nichts. Unsere Milchstraße ist ein Staubkorn im Universum. Und auf diesem Staubkorn ist unsere Erde wieder nur ein Staubkorn. Wir sind also ein Mini-Mini-Mini-Staubkorn auf einem etwas größeren Staubkorn. Und wenn wir überlegen, wie lange wir hier auf der Erde sind, sagen wir mal rund 100 Jahre, dann sind wir eigentlich nur ein Staubkorn, das mal schnell vom Wind vorbeigeblasen wird. Es gibt auch Bibeltexte, die diesen Aspekt betonen. Ich denke, manchmal ist es ganz gut, wenn wir uns aus dieser Perspektive sehen. Das könnte uns helfen, von unserem hohen Ross herunterzukommen, unseren Größenwahn und unsere Arroganz aufzugeben. Und doch zeigt uns dieser Psalm noch eine ganz andere Sicht der Dinge. Es heißt hier, Gott macht uns zu etwas Großartigem, zu etwas Einzigartigem. Wir sind nicht großartig, weil wir großartige Dinge vollbringen, sondern wir sind es, weil Gott uns dazu macht. Und auch darin zeigt Gott seine Herrlichkeit. Ich möchte euch mit euch jetzt gerne die Teile des Psalms ansehen, die zeigen, wie bedeutend wir in Gottes Augen sind. David fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott denkt an uns. Und wenn es in der Bibel heißt, Gott denkt an uns, ist damit nicht gemeint, dass Gott zwischendurch mal der Gedanke durch den Kopf flitscht, die Menschen gibt es ja auch noch, sondern darin ist auch enthalten, dass er sich um uns kümmert. Wir sind Gott wichtig. Als ich vor ungefähr 21 Jahren erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist und dass wir ein Kind erwarten, da war es unser sehnlicher Wunsch, dass es diesem Kind gut gehen soll. Wir haben in unserem Haus ein Zimmer ausgesucht, das wir als Kinderzimmer einrichten. Wir sind durch Geschäfte gegangen, haben Tapeten ausgewählt. Wir haben uns überlegt, was wir an die Wand hängen, haben ein Kinderbett angeschafft und warme Decken. Und da uns bewusst war, dass Kinder ohne Gebrauchsanleitung auf die Welt kommen, haben wir uns erkundigt, wie man überhaupt mit einem Baby umgeht. Wir haben Bücher gekauft über Babynahrung, wie man es pflegt, wie man ein verletztes Kind behandelt, was ein Kind alles braucht. Wir haben mit anderen Leuten darüber geredet. Und als unser kleiner Nathanael dann da war, haben wir uns weiter um ihn gekümmert. Wir haben das Babyfläschchen desinfiziert. Auf die richtige Temperatur gebracht, haben geguckt, dass es angenehm warm ist im Zimmer, haben die Pampers gewechselt, es gebadet. Ich habe nachts mal die Augen aufgemacht, wenn meine Frau rausging, um zu gucken, warum das Kind schreit. Jeder, der selber Kinder hat, weiß, was es heißt, sich um ein Kind zu kümmern. Und ähnlich sehe ich das im Schöpfungsbericht auch. Bevor Gott die Menschen geschaffen hat, hat er die Welt für sie vorbereitet. Er hat dieses gigantische Universum geschaffen. Er hat Pflanzen geschaffen, Tiere in einer Vielfalt, die wir heute gar nicht mehr kennen. Viele davon sind schon ausgestorben. Er hat für den Menschen einen Garten gemacht. Er hat ihn mit Essen versorgt, nicht irgendwelche ungesunde Dosennahrung, sondern frische Früchte, Gemüse, Felder, die Frucht tragen, die Ähren bringen, Kräuter, Beeren in allen möglichen Farben und Geschmäckern. Eine ungeheure Auswahl an verschiedenen Dingen, die es zu essen und anzusehen gab. Und er hat dem Menschen einen Partner geschaffen, mit dem er reden konnte, mit dem er spielen konnte, seine Zeit verbringen, an dessen Körper er sich erfreuen konnte. Und auch heute noch, obwohl die Welt längst nicht mehr das ist, was sie mal war, erleben wir es Tag für Tag, wie wir versorgt werden mit Luft, mit Nahrung, mit Getränken. Und auch vieles von der Natur ist noch erhalten geblieben, sodass wir immer noch einen Eindruck haben von dem, was Gott uns schenkt. Und im Prinzip ist alles, was wir jeden Tag bekommen, ein Geschenk von Gott. Und ich denke, je mehr wir uns das bewusst machen und dafür danken, desto mehr können wir es auch genießen. Nicht einfach so selbstverständlich nehmen und uns hineinschlingen, sondern wirklich genießen. Aber Gott war es nicht genug, die Menschen mit dem zu versorgen, was sie so zum Leben brauchen, sondern es ging ihm um viel mehr. Es heißt hier, was ist des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Gott nimmt sich unser an. Gott hätte uns ja auch einfach alles hinstellen können, was wir zum Leben brauchen und uns dann in Ruhe lassen, aber darum geht es ihm nicht. Auch mir wäre es nicht genug gewesen, meinem Sohn einfach mit dem zu versorgen, was er braucht, mit Essen, Trinken, Spielsachen, Kleidung. Das alles ist wichtig, zum Teil sogar lebenswichtig. Aber das Schönste für mich war, eine Beziehung zu meinem Sohn aufzubauen, Zeit mit ihm zu verbringen. Es war mir wichtig, Zeit zu haben, um mit ihm zu spielen, herumzutollen. Ich wollte ihm Dinge zeigen, über die er staunen kann, die er neu entdecken kann. Und ich wollte, dass er auch ein Mensch wird, der sein Leben in die Hand nimmt. Nicht einer, der einfach nur so durchs Leben gammelt, sondern mir war es wichtig, dass er seine Fähigkeiten, seine Begabungen entdeckt. Mir war es wichtig, dass er einmal eine Ausbildung bekommt und einen Beruf, wo er seinen Lebensunterhalt verdient, dem aber auch Freude macht, wo er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Und es war mir wichtig, dass er ein Mensch wird, der auch nach ethischen Maßstäben lebt. Der nicht nur einfach an sich denkt und egoistisch durchs Leben geht, sondern jemand, der Verantwortung übernimmt, der positiv in diese Welt mit hineinwirkt. Und ich denke, alles das ist hier enthalten, wenn es heißt, Gott nimmt sich unser an. Gott gibt uns nicht einfach nur, was wir zum Leben brauchen, sondern ihm geht es um eine Beziehung zu uns. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Zeit, in der wir ihn loben für das, was er uns gibt, in der wir ihn anbeten, aber auch mit ihm über diese Dinge reden, die uns das Leben schwer machen. Und er möchte auch zu uns reden, möchte uns umgestalten, uns neue Gedanken geben, neue Impulse, unseren Willen ändern. Er möchte mit uns über unser Leben sprechen und uns verändern. Gott nimmt sich unser an. Und jetzt kommt ein Hammersatz, eine ungeheuer starke Aussage. Diejenigen, die stehen, sollten sich vielleicht besser hinsetzen, wenn sie nicht ganz abgebrüht sind. Es heißt hier, du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Es gibt ein paar ganz alte Bibelübersetzungen, da heißt dieser Satz, du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Engel. Es ist eigentlich nicht ganz klar, warum in diesen Übersetzungen Engel steht, weil die eigentliche Bedeutung dieses Wortes im hebräischen Text Elohim ist Gott. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Aussage, du hast den Menschen nur ein wenig niedriger gemacht als Gott, dass diese Aussage so ungeheuerlich ist, dass manche dachten, das ist schon Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Und deshalb dachten, sie müssen das ein wenig abmildern. Ob das wirklich der Grund ist für die Veränderung, weiß ich nicht. Das ist meine Theorie. Aber wenn wir diese ungeheure Aussage lesen, dann bitte immer nur im Zusammenhang. Es heißt hier mehrmals in dem Psalm, Gott hat uns dazu gemacht. Er hat uns gekrönt. Er hat uns alles unter die Füße getan. Ohne Gott sind und bleiben wir ein Staubkorn, das mal schnell vom Wind vorbeigeweht wird. Aber weil Gott sich uns zuwendet, sind wir die bedeutendsten Geschöpfe des gesamten Universums. Wie gewaltig dieses Universum ist, haben wir gerade gesehen. So gewaltig, dass mein Verstand aussetzt, wenn ich darüber nachdenken will. Und in diesem gesamten Universum sind wir Menschen das Bedeutendste, was Gott geschaffen hat. Falls es tatsächlich mal gelingen sollte, irgendwo anders noch intelligente Lebewesen im Universum zu finden, muss ich diesen Satz vielleicht etwas revidieren. Aber bis es soweit ist, bleibe ich dabei. Wir Menschen sind die einzigen Geschöpfe im Universum, denen es Gott ermöglicht hat, in einem ganz vertrauten Verhältnis zu ihm zu leben. Das ist eine ungeheure Ehre. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, heißt es hier. Ich finde das ein schönes Bild. Gott krönt uns. Das heißt, er setzt uns als Könige ein. Falls ihr etwas Fantasie habt, versucht euch Folgendes vorzustellen. Ein Festsaal in einem Königsschloss. Dieser Saal ist angefüllt mit lauter wichtigen Persönlichkeiten. Mit Ministern, mit Generälen, Bischöfen, Abgeordneten, Kardinälen, alle in ihren Anzügen und Ornaten. Und ganz vorne in dem Festsaal steht ein Thron. Und nun nimmt Gott dich an der Hand und führt dich zu diesem Thron. Er legt einen Purpurmantel um, setzt dich auf den Thron und setzt dir eine Krone auf. Und dann sagt er vor all diesen wichtigen Persönlichkeiten, den hier kannst du deinen Namen einsetzen, den hier habe ich als König auserwählt. Und alle diese wichtigen Persönlichkeiten applaudieren und knien vor dir nieder. Sicher, das ist nur ein Bild, aber ich finde dieses Bild, wenn man es nachempfinden kann, drückt es mehr als Worte aus, was Gott für uns tut. Mit Ehre und Herrlichkeit hat uns Gott gekrönt. Ehre und Herrlichkeit, das sind Worte, die sonst in der Bibel von Königen oder von Gott selbst gebraucht werden. Ich denke, hier ist etwas Ähnliches gemeint wie im Schöpfungsbericht, wenn es dort heißt, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Wir sind nicht Gott, wir sind keine Götter, aber vieles von seiner Göttlichkeit hat Gott in uns hineingelegt. Zum Beispiel die Fähigkeit zu denken, logisch zu denken, Sachen zu erforschen. Wir sind fähig, das Universum zu erforschen, diese Welt zu erforschen, auch über uns selber nachzudenken. Wir können neue Dinge erfinden. Wir beobachten die Natur, die Vögel oder Tiere, alles, was wächst und gedeiht, und bauen sie in gewissem Dinge nach. Viele technische Dinge, die wir erfunden haben, sind der Natur nachgebaut. Oder wir Menschen malen Bilder. Birgit sagte vorher, wir sind kreativ. Kreativ heißt, wir sind schöpferisch tätig. Wir sind Schöpfer im Kleinen. Wir erfinden neue Musikinstrumente und unzählige Melodien dazu. Ganze Lieder, Opern, Operetten. Wir erfinden Geschichten, malen Bilder. Wir sind Schöpfer im Kleinen. Wir finden wie immer wieder neue Dinge. Unsere Gottähnlichkeit besteht auch darin, dass wir Gedanken und Gefühle austauschen können. In gewisser Weise kommunizieren Tiere auch miteinander, aber bei uns Menschen geht das tiefer. Wir können über unsere Gefühle reden, über unser Leben nachdenken, über den Sinn unseres Lebens. Und wir können wie Gott Gefühle weitergeben. Wir können Barmherzigkeit empfinden und weitergeben. Wir können Liebe zeigen. Wir können weise und ethische Entscheidungen treffen. Das alles sind Eigenschaften, die uns Gott ähnlich machen. Gott hat uns gekrönt. Er hat uns zu Königen gemacht. Und das Herrschaftsgebiet, das er uns anvertraut hat, ist diese Erde. Er hat sie uns gegeben, damit wir auf dieser Erde regieren, damit wir einmal die Dinge genießen, die wir durch sie bekommen, und dass wir auch verantwortungsvoll damit umgehen. In dem Psalm werden ein paar ganz konkrete Beispiele genannt, Schafe und Rinder, Tiere also, die wir gezähmt haben, die uns versorgen mit Milch, mit Wolle, auch Tiere, die wir dazu gebracht haben, für uns zu arbeiten. Aber auch die wilden Tiere gehören zu diesem Herrschaftsgebiet. Und zum Beispiel Pferde, Kamele, Elefanten haben wir Menschen geschafft zu zähmen. Wir gebrauchen sie dazu, damit wir auf ihnen reiten können oder damit sie für uns arbeiten, als Transportmittel. Aber zu unserem Herrschaftsgebiet gehört auch die Luft, Gewässer, Bereiche, die also im weiteren Sinn auch mit zu unserer Erde gehören. Und das stimmt mit dem Schöpfungsbericht überein. Da sagt Gott zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht. Es gehören aber nicht nur die Tiere dazu, sondern Gott hat uns ja auch Weisheit gegeben, Zusammenhänge zu erkennen, zwischen Saat und Ernte. Wir wissen, wie wir Blumen züchten können, wie wir Gärten, Parks anlegen können, wie wir Bäume und Pflanzen, Felder bewirtschaften müssen, damit sie fruchtbar werden und weiter wachsen. Gott hat uns die Erde anvertraut. Wir dürfen sie pflegen, mitgestalten. Unseren ganzen Erfindungsreichtum, unsere ganze Fantasie dürfen wir in sie hinein investieren. Das war Gottes Plan mit uns Menschen. Wir Menschen sind die Könige dieser Erde und Gott ist unser König. Wir preisen ihn als Schöpfer und leben in der Gemeinschaft mit ihm und durch diese Gemeinschaft werden wir fähig, diese Welt so schön zu erhalten, wie Gott sie uns gegeben hat. Wie schön könnte es sein, wenn sich alle Menschen danach richten würden. Aber David weiß, dass es nicht so ist. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die sich gegen Gott und seine Pläne erheben. Es genügt uns Menschen nicht, niedriger zu sein als Gott. Es passt uns nicht, dass da noch einer über uns steht. Die erste Lüge, die die Menschen glaubten, war der Satz, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt selbst bestimmen, was gut und böse ist. Ihr braucht euch von niemandem reinreden zu lassen, sondern ihr könnt euer Leben selbst in die Hand nehmen und selbst eure Maßstäbe setzen. Wir haben es im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder erlebt, dass Menschen sich selbst zu Göttern machen, dass sie sich Statuen errichten lassen, dass sie sich als Gott verehren lassen, sich zujubeln lassen, von anderen Menschen totale Unterwerfung erwarten. Wir erleben es immer wieder, dass Menschen ihre Macht, ihre Herrschaftsmacht nicht gebrauchen, um diese Schöpfung zu bewahren und zu schützen, sondern um sie auszubeuten. Sie quälen Menschen und Tiere, weil sie nicht mehr Gott als ihren Schöpfer sehen, sondern weil ihnen der eigene Profit wichtiger geworden ist. Sie haben ihren Profit zum Gott gemacht. Ich habe den Eindruck, dass wir gerade heute in einer Zeit leben, wo Gott und seine Schöpfungsordnung immer mehr in Frage gestellt werden. Wir haben von den Gideons gehört, wir Christen erleben einen heißen Gegenwind. Gerade in den letzten Jahren liest man immer wieder von Aktionen, die von Atheisten durchgeführt werden, von Büchern, die erscheinen, wo Gott ganz bewusst abgelehnt wird, wo der Glaube verspottet wird und die Christen lächerlich gemacht werden. Es werden die Maßstäbe verachtet, die Gott uns gegeben hat. Man sagt, die sind veraltet, das ist mittelalterlich. Heute müssen wir moderner denken. Christen, die demonstrieren für das Recht des Lebens, auch des ungeborenen Kindes, diese Christen werden öffentlich angegriffen, mit Worten, aber auch richtig handgreiflich. Oder mit Christen, die dafür eintreten, dass Gottes ethische Maßstäbe beachtet werden. Diese Christen werden öffentlich bloßgestellt und niedergemacht. Es gibt Fernsehsendungen, wo ganz offen über den christlichen Glauben gespottet wird. Eigentlich wäre es für Gott ja ein leichtes, mit einem Schlag alle die niederzumachen, die sich gegen ihn erheben. So ab und zu macht er das auch, da schickt er schon mal eine Flut oder so ein kleines Erdbeben. Aber in den meisten Fällen geht Gott ganz anders vor gegen die, die sich selbst für groß und mächtig halten. Meistens gebraucht er nicht seine übernatürliche Macht, um seine Pläne zu verwirklichen, sondern er braucht ganz kleine, unbedeutende, schwache Menschen. Das heißt in dem Psalm, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen bringst. Unter den Menschen sind Kinder und Säuglinge diejenigen, die sich am wenigsten wehren können. Eigentlich können sie sich überhaupt nicht wehren. Man kann ein Kind einfach so beiseite schieben, es kann nichts dagegen machen. Man kann es anlügen, überrumpeln, austricksen, es ist völlig wehrlos. Und doch sind diese schwachen und hilflosen Menschen mit Gott auf ihrer Seite stärker als die großen und schwachen ohne Gott. Jesus hat sich auf diesen Vers berufen, als ihm die Kinder im Tempel zujubelten. Die Kinder waren begeistert von Jesus, haben laut und ungeniert seinen Namen gerufen. Die großen Theologen, die Schriftgelehrten wollten dieses Lob unterbinden. Sie hatten schon längst geplant, Jesus zu töten, weil er nicht in ihre Anschauung passte, weil er ihre Pläne durchkreuzte. Und zunächst schien es tatsächlich so, als würden sich diese großen und wichtigen Menschen durchsetzen. Sie haben es geschafft, Jesus zu verurteilen, ihn kreuzigen zu lassen. Sie haben ihn in ein Grab gelegt, ein Stein kam davor, wurde versiegelt und damit war Jesus zum Schweigen gebracht und die ganze Sache mit Jesus war beendet. Aber schon zwei Tage später verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus lebt. Und diese Nachricht verbreitete sich über Israel hinaus, nach Kleinasien, nach Europa und über die ganze Welt. Ist euch bewusst, durch wen Gott diese Nachricht verbreitet hat? Sicher hat ein paar gute Prediger dazu ausgewählt, Theologen wie Paulus, aber zum großen Teil hat es durch Menschen gemacht, die nie gelernt haben, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Petrus zum Beispiel hat das Fischerhandwerk erlernt. Er hat noch nie Reden in der Öffentlichkeit gehalten. Und doch hat Gott ihn benutzt, um Tausende von Menschen zum Glauben zu bringen. Durch einfache Menschen, die durch die Klugen als naiv und unwissend hingestellt werden, durch diese Menschen baut Gott seine Gemeinde. Und Paulus sagt, zu dieser Gemeinde gehören auch nicht viele große und wichtige Persönlichkeiten, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist. Menschen, die sich im kindlichen Glauben zu Gott bekennen, werden zu einer Macht. Sie gebraucht Gott, um seinen Plan zu verwirklichen. Trotz aller, die sich gegen ihn auflehnen, trotz aller, die seine Schöpfungsordnung für mittelalterlich hinstellen und die gegen Gottes Ordnung rebellieren. Gott, der das ganze gewaltige Universum geschaffen hat, gebraucht die kleinen Menschen, um seinen Plan zu verwirklichen. Und unter diesen Menschen gebraucht er diejenigen ganz besonders, die werden wie die Kinder, die einfach auf ihn vertrauen und seinen Namen bekennen. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in der Größe des Universums. Sie zeigt sich in den Menschen, vor allem in denen, die ihm kindlich vertrauen. Und sie zeigt sich in Jesus. Auf diesen Punkt möchte ich noch ganz kurz eingehen, denn wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass dieser Psalm 8 da mehrmals zitiert wird. Und das Interessante ist, das, was in diesem Psalm über den Menschen im Allgemeinen gesagt wird, ist im Neuen Testament auf Jesus bezogen. In einer Welt, die sich schon lange von Gott abgewandt hat, kam Jesus als Mensch auf diese Erde. Und letztendlich ist er der einzige Mensch, der Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise widerspiegelt. Er ist der einzige, der wirklich so als König regiert, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Und dieser Jesus will uns helfen, zu unserer Bestimmung zurückzufinden. Er will uns helfen, wieder zu den Menschen zu werden, die Gott sich eigentlich erträumt hat. Zu Menschen, die sich über Gott und seine Schöpfung freuen. Zu Menschen, die Gott deshalb loben und preisen. Zu Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott leben und die so dazu beitragen, dass Gottes Herrlichkeit immer deutlicher sichtbar wird und Gott immer mehr gepriesen wird. Amen.